Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
Upp, bupp, puh, was ist das denn? Wenn du dich das auch fragst, dann bist du hier genau richtig. Denn heute geht es um die verschiedenen Besuchsformate im Referendariat.
Okay, aber bevor wir starten, muss eins klar sein. Das nennen wir bitte nicht so, das macht mich fertig. Das sind ein UB, der BUB und der PU. Das steht für UB, ist ein Unterrichtsbesuch. Dann gibt es noch den BUB, das ist der besondere Unterrichtsbesuch. Und der PU, das ist der Prüfungsunterricht. Alright, Julia, dann leg du doch mal los und erklär uns, was ein UB ist.
Genau, also wir arbeiten uns quasi vom Kleinsten zum Größten. Ein UB ist erstmal ein ganz normaler Unterrichtsbesuch. Hier in Niedersachsen hat man die Unterrichtsbesuche, die für die verschiedenen Fächer sind. Also in meinem Fall war das für Französisch, für Sport und für Pädagogik waren es immer so 8 bis 10 Unterrichtsbesuche, die man im Verlauf seiner Ausbildung quasi absolvieren muss. Dazu lädt man die Ausbilderinnen und Ausbilder immer ein in Übereinstimmung mit den Stundenplänen, denn die meisten, die jetzt nicht Vollzeit am Seminar sind, sind ja auch noch ganz normal an der Schule beschäftigt und haben da quasi eigene Stundenpläne und eigene Unterrichtsverpflichtungen, die beachtet werden müssen.
Ganz wichtig, dass es nicht zu Missverständnissen kommt an dieser Stelle, ist, dass das 8 bis 10 Unterrichtsbesuche tatsächlich pro Fach sind. Das heißt 8 bis 10 für Pädagogik, 8 bis 10 für das Erstfach und 8 bis 10 auch fürs Zweitfach. Das heißt, man kommt dann insgesamt auf zwischen 24 und 30 Unterrichtsbesuchen, bevor es in die Prüfung geht. Das zweite, was dann quasi darauf aufbaut, ist der UB Plus. Der UB Plus ist im Grunde genommen ja, so eine Zwischenform zwischen einem UB und einem BUB. Da der BUB ist ja ein besonderer Unterrichtsbesuch und da steigen einfach die Anforderungen. Da soll dann auch schon mal ein ausführlicherer Entwurf vorgelegt werden. Und im Grunde genommen ist der UB Plus so ein Hybridformat zwischen den beiden und soll einfach ein bisschen den Übergang erleichtern. Quasi ein Probe-BUB, wenn man so möchte. Einfach damit man Teile dieses relativ langen Entwurfs schon mal geschrieben hat, ohne direkt den ganzen Entwurf schreiben zu müssen. Wenn ich mich da richtig zurückerinnere, durfte man in Absprache mit den Ausbildern gewisse Teile dann weglassen. Und hat dann einfach schon mal eine noch ausführlichere Rückmeldung bekommen.
Genau, aber der UB Plus zählt schon zu diesen 8 bis 10 Besuchen pro Fach. Das heißt, das kommt jetzt nicht obendrauf. Und auch der BUB zählt zu diesen 8 bis 10 Besuchen. Das kommt auch nicht obendrauf, sondern wird da reingerechnet. Und insgesamt gibt es auch die Möglichkeit, also im Rahmen von Corona wurde das zwischendurch mal ein bisschen quasi strenger gesehen. Aber eigentlich gibt es auch die Möglichkeit, dass der Pädagoge zusammen mit dem Fachausbilder sich den Unterricht angucken kann. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile. Wir können ja später noch mal ein bisschen darauf eingehen, an welchen Stellen das vielleicht unserer Erfahrung nach ganz sinnvoll war. Aber so lässt sich natürlich auch noch die Unterrichtsbesuchszahl quasi verkürzen, runterregulieren. Genau, und der BUB, das, was Justus gerade schon gesagt hat, ist so ein größerer Unterrichtsbesuch, ein besonderer Unterrichtsbesuch. Da werden alle eingeladen, also Schulleitung, so wie es dann am Ende auch in der Prüfung sein wird, Fachausbilder 1, Fachausbilder 2, der Pädagoge und in der Regel eigentlich auch noch andere Referendare, Referendarinnen. Im Rahmen von Corona, wie gesagt, wieder war das alles ein bisschen eingeschränkter, aber ich bin mir relativ sicher, dass das jetzt an allen Schulen wieder ganz normal funktioniert. Wir hatten sogar zusätzlich die Verpflichtung, selber besondere Unterrichtsbesuche von anderen zu besuchen, sodass man das einfach schon mal bei anderen dann im Vorfeld gesehen hat. Also bei den älteren Semestern war man in der Regel eingeladen und hat dann auch von denen so einen Entwurf dann automatisch, die muss man ja im Vorfeld immer abschicken, zugeschickt bekommen und hatte dann auch einfach schon mal so einen Langentwurf, bei dem man sich ein bisschen orientieren konnte. Pro Fach macht man dabei einen besonderen Unterrichtsbesuch und unserer Erfahrung nach macht es Sinn, dass relativ am Anfang, also es gibt immer so einen Kalender, es gibt das Seminar raus und es macht Sinn, wenn diese Phase anfängt, wo man besondere Unterrichtsbesuche machen kann, dass man dann einen relativ früh macht und einen relativ spät, sodass man zwischen den Unterrichtsbesuchen, dem besonderen, und auch zwischen diesem Schreiben der Entwürfe so ein bisschen Zeit hat, sich weiterzuentwickeln. Das sorgt natürlich einerseits dafür, dass man relativ früh mit diesem Entwurf konfrontiert ist. Andererseits sorgt es auch dafür, dass man zwischen den beiden Unterrichtsbesuchen diese Weiterentwicklung hat, plus einfach geübter darin ist, dann auch diese Texte zu verfassen, beziehungsweise diese Texte dann auch öfter. Das ist eigentlich wie eine eigene Textsorte. Man hat es dann öfter gelesen, weil man schon bei anderen zu Besuch war und sich das da angeguckt hat oder vielleicht auch im Seminar mal das ein oder andere durchgesprochen hat.
Ja, ich finde auch, da spielen wieder mehrere Punkte so ein bisschen zusammen. Also zum einen zeigst du natürlich den Ausbilderinnen und Ausbildern damit, dass du dich auch wieder weiterentwickelt hast von einem Bub zum nächsten Bub. Das sind ja dann irgendwie dadurch, dass es größere Besuche sind, schon so Dinge, die vielleicht auch mehr im Gedächtnis bleiben. Ja, und zum anderen gibst du dir selbst natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, so alles, was dann ankommt, ne? Also wenn du dir überlegst, wie viele Leute da hinten alleine sitzen, ist natürlich auch die Rückmeldung sehr viel genauer, sehr viel größer, sehr viel detaillierter. Und du gibst dir dadurch natürlich auch einfach selbst Zeit, das so ein bisschen für dich zu verarbeiten, ne? Genau, und dann sind wir eigentlich schon beim letzten und größten Format, das ist der PU, der Prüfungsunterricht. Ja, da hast du natürlich dann alles auf einmal an einem Tag. Das ist die Abschlussprüfung des Referendariats. Auch hier zeigst du dann wieder dem ganzen Gremium, genauso wie im BUB, deine beiden Klassen, also deine beiden Unterrichte, pro Fach also einen. Und in der Regel ist es so, dass der erste Prüfungsunterricht in der ersten, zweiten Stunde ist, dritte, vierte Stunde hast du frei, fünfte, sechste Stunde ist der zweite Prüfungsunterricht, dann hast du wieder frei und danach kommt dann eben irgendwann noch die mündliche Prüfung. Und in diesen Stunden, in denen du theoretisch frei hast, da wird halt zum einen nachbesprochen und zum anderen hast du natürlich auch noch kurz Zeit, dich auf den zweiten PU dann vorzubereiten. Da ist es dann auch so, genauso wie beim BUB, da schreibst du den kompletten Langentwurf für die Abgabe deiner Prüfung, also mit didaktischem Teil, methodischem Teil, Lerngruppenbeschreibung, Sitzplan, Material, allem, was dazu gehört, gibst das entsprechend vorher ab und das ist dann natürlich auch Teil der Bewertung. Ja, und letzten Endes ist das Ziel im PU natürlich zu zeigen, was hast du in der Ausbildungszeit gelernt, hast du hast du Fortschritte gemacht, hast du deine Ausbildungsschwerpunkte erfüllt, bist du deine Entwicklungsschwerpunkte angegangen und so weiter.
Genau. Eigentlich können wir dann schon zu den Tipps kommen. Vorhin haben wir ja schon kurz angedeutet, dass man gut über die gesamte Ausbildungszeit verteilen sollte. Das betrifft natürlich nicht nur die besonderen Unterrichtsbesuche, die großen, sondern auch die anderen Unterrichtsbesuche. Insgesamt hat man natürlich so ein bisschen die Tendenz, dass man alles schnell in Klammern abhaken, in Anführungszeichen abhaken möchte. Aber man wird relativ schnell merken, dass es über die Zeit natürlich so ist, dass man, selbst wenn man ein anderes Fach gezeigt hat, dass sich die Dinge übertragen lassen auf das Zweitfach. Also wenn es zum Beispiel um das Thema Zeitmanagement geht, dass man dann merkt, aha, letzte Woche oder vor zwei Wochen habe ich einen Besuch gehabt in Sport und das Thema Zeitmanagement und das haben wir besprochen. Das lässt sich eigentlich auch auf die Fremdsprache übertragen. Von daher, nimm dir wirklich auch die gesamte Ausbildungszeit, aber vertrödel nicht. Also,
ich würde sagen, man darf auch nicht vergessen, ne? Also wenn es dann zwischen 24 und 30 Besuchen sind, zähl einfach mal die Zeit durch, die du quasi bis zum Ende der dir zur Verfügung stehenden Zeit für Unterrichtsbesuche hast. Also bei uns war es so, wir hatten im Grunde genommen ein Jahr Zeit. Im letzten Ausbildungsabschnitt ging es wirklich nur noch um die Prüfung.
Da standen die Noten fest, deswegen.
Genau. Von daher, schau, wie viele Schulwochen sind da tatsächlich vorhanden. Zieh die erste Woche nach den Ferien ab. Das kannst du vergessen. In der ersten Woche nach den Ferien einen Unterrichtsbesuch zu zeigen, ist wahrscheinlich keine gute Idee. Einfach, weil du und auch die Schülerinnen und Schüler erstmal wieder ankommen müssen. Und diese Wochenzahl, die du dann hast, die teilst du mal durch die Anzahl an Unterrichtsbesuchen. Und was du dadurch rausfindest, ist, alle wie viele Wochen musst du eigentlich einen Unterrichtsbesuch zeigen im Schnitt. Das hilft vielleicht so ein bisschen, den Überblick zu bewahren, dass man da nicht irgendwann in Zeitnot kommt.
Genau, wenn man drüber liegt, mit der Anzahl der Besucher ist ja alles gut. Wenn man unter dem Schnitt liegt, dann kann man ja auf diese Doppelbesucher ausweichen, was wir vorhin gesagt haben. Also der Vorteil von Doppelbesuchen ist natürlich, dass du sozusagen einen Abwasch hast, ne, zwei Leute mit einem Abwasch. Andererseits bekommst du dadurch natürlich weniger Rückmeldung. Andererseits wieder ist es dann so, dass du schon mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommst. Also ich finde, die doppelte Anzahl an Personen, die denn da sitzt, wirkt einfach im Besuch ganz anders hinten drin, als wenn man das erste Mal hätte, wenn das beim Bub der Fall ist. Das heißt, man gewöhnt sich vielleicht auch einfach so ein bisschen dran.
Voll.
Und ja, man hat auch so ein bisschen so einen Eindruck, wie die Ausbilderinnen und Ausbilder so untereinander sind. Sei es jetzt im Unterricht, dass die nämlich zum Beispiel auch in normalen Unterrichtsbesuchen, dass das jetzt nicht am Bub liegt, sondern dass es auch in normalen Unterrichtsbesuchen schon passiert, dass die hinten sich unterhalten teilweise. Wir wissen nicht, ob es um fachliche Dinge geht oder beziehungsweise als Referendar kriegt man ja so ein bisschen mit, wenn man hinten drin sitzt, aber es geht halt teilweise auch um andere Dinge, dass die so ein bisschen quatschen mal untereinander. Ich meine, einige kennen sich seit Jahren, ne? Und wenn dann die Schülerinnen und Schüler in so Gruppenarbeitsphasen sitzen, da tauschen die halt auch mal das ein oder andere aus, was jetzt nicht mit dem Unterricht zu tun hat, sondern vielleicht auch mit anderen Angelegenheiten am Seminar. Aber dass man dadurch einfach nicht so verunsichert ist. Und man sieht auch so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel die Pädagogin oder der Pädagoge einen immer berät in eine bestimmte Richtung und der Fachausbilder zum Beispiel einfach dieses Arrangement aus bestimmten Gründen gar nicht irgendwie wertschätzt, weil er oder sie damit insgesamt schlechte Erfahrungen hat oder eine bestimmte Einstellung, dann hilft einem das so ein bisschen auszuloten, was man auch in einem besonderen Unterrichtsbesuch oder in so einem Prüfungsunterricht dann machen kann, damit alle, ich will nicht sagen zufrieden sind, aber es ist natürlich schon so, wenn der Pädagoge aus irgendeinem Grund gegen Gruppenpuzzle ist, dein Fachausbilder, aber Gruppenpuzzle so ungefähr sagt, sei fast die einzige Methode, dann ist es natürlich schwierig, sowas an einem PU-Tag zu zeigen, weil ja insgesamt die Einstellung, ne, dein Pädagoge wird sicher seine Gründe haben, warum er das Unterrichtsbesuch, warum er diese Module nicht mag, aber dass du das ein bisschen ausloten kannst.
Ja, beziehungsweise je nachdem, wie eindrücklich dir klar gemacht worden ist, dass das jemand vielleicht nicht nochmal sehen will, ergibt es natürlich auch Sinn, das mal in so einem Doppelbesuch zu zeigen, um ja die Ausbilder vielleicht so ein bisschen miteinander zu konfrontieren. Ne?
Oder
also,
so.
Es kann ja auch sein, dass der eine dann seine Meinung vollkommen ändert oder ja, dass sie so einen Common Ground finden oder so, aber wenn die natürlich so die Vorstellungen komplett voneinander abweichen, macht es vielleicht Sinn, die tatsächlich einfach mal beide einzuladen und dann mal zu schauen, was dabei rumkommt. Ne?
Ja, beziehungsweise vielleicht auch, wenn du das Gefühl hast, dass der eine dich immer in die eine Richtung berät bei irgendwas und der andere dich in die andere Richtung berät, genau, dass du dann mal, ne, dass du dann mal so beide an einem Tisch hast und dann einfach mal so hörst und vielleicht stellt sich dann raus, dass du es vielleicht falsch verstanden hast oder dass jemand seine Gründe hat oder dass du vielleicht einfach nur bisher den Ausbildungsstandards noch nicht entsprochen hast und dass sie deswegen dich immer quasi wegberaten haben. Also richtig oft, finde ich, waren es letztendlich auch Missverständnisse, ne? Sachen, die man nicht so überblickt hat als Referendar und als man dann beide mal da hatte, war so, ah, okay, das ist also wirklich der Grund, ne, warum das und da und da von einem immer abgeraten wurde.
Ja. Ja, ansonsten noch, wenn man sich überlegt, wann mache ich eigentlich die Unterrichtsbesuche, vergiss nicht, dass du die Ferien hast. Also wir haben uns so ein bisschen von Ferien zu Ferien gehangelt und das hat echt geholfen. Einfach, weil man sich natürlich überlegen kann, okay, ich bin in dieser Lerngruppe, ich mache meinen Unterrichtsbesuch unmittelbar vor den Ferien, habe dann die Ferien, um diese ganzen Rückmeldungen irgendwie einzuarbeiten, für mich zu strukturieren in das, was danach kommt. Beziehungsweise ich habe die Ferien, um vorzubereiten, vielleicht noch auch Entwürfe zu schreiben und so weiter, habe dann 1-2 Stunden nach den Ferien und dann kommt direkt ein UB. Beides ist möglich und ich habe das total gerne genutzt. Ich fand Ferien immer, also zeittechnisch einfach sehr produktiv. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, ja, keine Ahnung, dann mache ich lieber nochmal 10 Stunden mehr die Woche und habe dafür die Ferien frei. Ich muss ganz ehrlich sagen, durchs Referendariat gut durchzukommen, da waren für mich die Ferien schon echt super wichtig.
Ich fand vor allen Dingen, teilweise waren die Ferien so, man ist so reingegangen mit so einem ganzen Stapel, auch an Sachen, die man vielleicht noch so abarbeiten musste, an Rückmeldungen einarbeiten. Und ich fand, über die Ferien weitere Sachen vorzubereiten, ob es jetzt Sequenzen waren oder Unterrichtsbesuche, hat teilweise bei mir dazu geführt, dass ich nach den Ferien rausgegangen bin und mir so dachte, so, ja krass, irgendwie wie so ein nächster Entwicklungsschritt. Ja, okay, das ist so gemeint und so kann man das jetzt echt umsetzen und war fast so gespannt darauf zu gucken, wie das dann in der Praxis sich jetzt am Ende, was das verändert oder was das mit meinem nächsten Unterrichtsbesuch und damit natürlich auch mit der Rückmeldung der Ausbilderinnen und Ausbilder machen würde.
Ja. Ich finde, das hängt auch total damit zusammen, dass man einfach die Ausbildungsvorgaben kennt und weiß, was wollen die von einem, was muss ich zeigen, ne? Worum geht's eigentlich, was wollen die sehen. Ich komme nicht drum herum, irgendwie mir in letzter Zeit das immer so vorzustellen wie so eine Rallye-Fahrt. Da ist es ja auch so, dass du einen Co-Piloten hast neben dir, der sein Heftchen hat und dir genau sagt, welche Kurve wann, wo, wie ist. Und diese Kurven, die werden eingeteilt nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden, je nachdem, wie spitz die sind. Und es ist so, dass dieser Fahrer ohne den Co-Piloten absolut geliefert ist. Das heißt, wenn der dir nicht sagt, pass auf, 25 Meter gibt es eine Kurve Stufe 4, das war's. Der fliegt einfach aus der Strecke raus. Und so ein bisschen stelle ich mir das im Ref auch vor. Wenn du nicht genau weißt, was die von dir wollen und was die Anforderungen an dich sind, wirst du aus der Strecke fliegen. Du musst halt wissen, was hast du vor, was wollen die sehen, musst dich da irgendwie durchstrukturieren. Ich weiß nicht, ich finde, das kann man total gut vergleichen, denn letzten Endes rast du auch mit einem Affenzahn durchs Ref bei hohen Anforderungen. Ja, es sind hohe Anforderungen, du rast dadurch, es ist genau wie eine Rallye-Fahrt. Dann kommt irgendwie eine Kurve 4, kommt dann nach vorne und wenn du nicht weißt, dass die Kurve kommt, dann knallst du in den Bob rein und denkst dir, oh geil, ich habe die Hälfte der Sachen hier richtig versemmelt, weil ich gar nicht wusste, was wichtig ist.
Was ist denn die höchste Punktzahl für eine Kurve?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass es diese... Also dieser Co-Pilot, der geht die Strecke vorher ab, auch mehrfach, und teilt die Kurven so ein bisschen nach Kategorie ein und guckt auch, wie weit sind die auseinander, wie spitz ist die Kurve. Und je nachdem weiß der Fahrer einfach auf Grundlage dieser Einteilung, wie schnell er da fahren kann, selbst wenn er die Strecke nie gefahren ist.
Aber was ist denn Rallye für eine...
Rallye ist absurd, du musst dir mal...
Autorennen oder was?
Ja, das ist Offroad, ja.
Das also ist das ist irre. So wie Formel 1, nur...
Nein, Formel 1 ist Kindergarten dagegen. Das ist vollkommen krank.
Also Kindergarten ist ein Praktikum oder was? Nee. Formel 1 ist Praktikum und Rallyefahrt ist das Referendariat.
Das ist ja mal kurz völlig irre.
Ich glaube sogar, wenn du das jetzt gerade so sagst mit dem Einteilen, wir haben uns im Vorfeld, da haben wir uns ja so einen Reader, also ne, bei uns am Seminar bekam man einen Reader in jedem Fach.
Wir haben einen Reader zum Reader
erstellt. Genau, und wir haben einen eigenen Reader quasi erstellt, wo wir uns alles nochmal zusammengefasst haben für die Sachen, die quasi für uns so, wie du es gerade sagst, dass man Dinge nicht versemmelt und quasi alles im Überblick hat.
Deadlines, Verpflichtungen, was muss ich zeigen, Checklisten.
Genau, ja. Und wir haben uns wirklich so eine Tabelle gemacht, wo wir dann reingeschrieben haben, zum Beispiel Jahrgang 5, 6 mussten wir in beiden Fächern zeigen und in Pädagogik. Und wir haben uns wirklich so eine Tabelle gemacht, da haben wir uns das reingeschrieben und haben uns dann immer abgehakt oder in grün gemacht, wenn wir das irgendwie gemacht haben, damit wir einfach insgesamt wussten, wo stehen wir, wie viele Sachen fehlen uns noch und was sind vielleicht auch größere Stolpersteine. Und wenn man einen UB Plus gemacht hatte, dann zu wissen, okay, ja, das ist ja noch lange nicht alles, ne? Spätestens danach kommen die Bubs und das ist dann vielleicht Rallye-Stufe 4 Kurve. Genau, also egal, wie man es ja natürlich am Ende macht, aber Überblick verschaffen, dass man da einfach nicht aufgeschmissen ist und weiß zu jeder Zeit eigentlich, wo stehe ich, wie viele Sachen fehlen mir noch. Ich finde, das gibt einem auch wieder dann das Gefühl von Sicherheit. Und nicht so verloren und aufgeschmissen zu sein, so in dem Dschungel.
Genau, weil du einfach weißt, was kommt, ne?
Genau.
Ja.
Es gibt also verschiedene Unterrichtsbesuchsformate, die alle verschiedene Anforderungen an sich haben, mit sich bringen. Der normale Unterrichtsbesuch, von denen du relativ viele hast, dann, je nachdem, ob es das an deinem Seminar gibt, den UB Plus, wo du das erste Mal anfängst, dich auch mit dem Langentwurf zu befassen. Die besonderen Unterrichtsbesuche, bei denen die Ausbilderinnen und Ausbilder alle gemeinsam eingeladen werden, inklusive Schulleitung, den man ein bisschen besser terminieren muss. Und am Ende dann den Prüfungsunterricht, der zentral terminiert wird und der quasi dein zweites Staatsexamen abschließt. Versuche, dir von Anfang an einen Überblick zu verschaffen über die Unterrichtsbesuche, die du selber planen und wo du die Termine vergeben musst, damit du das klug auf die ganze Zeit verteilst. nutze die gesamte Ausbildungszeit, die du hast, vor allen Dingen im Sinne von die großen Unterrichtsbesuche zu verteilen, dass du Entwicklungszeit dazwischen hast. Überlege dir gut, ob nach oder vor den Ferien, je nachdem, was du für ein Arbeitstyp bist, für dich Sinn machen, damit du Zeit hast, vor allen Dingen, wenn du noch nicht so vertraut bist, damit die langen Entwürfe zu schreiben, dass du dann, oder wenn du Probleme hast, Sequenzen zu konzipieren, dass du dann in den Ferien die Zeit nutzen kannst. Und guck immer so ein bisschen zwischen den einzelnen Unterrichtsbesuchen hin und her, was habe ich vielleicht schon gezeigt, was kann ich in dem nächsten Besuch zeigen, beziehungsweise was war mein Entwicklungsschwerpunkt, dass du die Sachen dann von vornherein immer aufgreifen kannst und deine Ausbildungszeit auch maximal gewinnbringend für dich nutzen kannst. Weiter geht's mit einem Entweder-Oder, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast. Tee oder Kaffee?
Das ist aber voll easy. Tee, immer Tee.
Weil es da keine Schlange gibt?
Weil ich kein großer Kaffeetrinker bin. Kaffee ist für mich, ich weiß nicht, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, Kaffee ist für mich Notfallmedizin. Das gibt es dann, wenn nichts anderes mehr geht.
Aber man muss sagen, die allermeisten sind Team Kaffee, ne? Ja,
die brauchen ständig Notfallmedizin.
Also wenn in der Schule, man kann sich das so vorstellen, wenn im Lehrerzimmer die Kaffeemaschine ausfällt.
Boah, dann fällt auch der Unterricht aus.
Nee, dann bringen sie alle hier ihre Campingausrüstung mit und dann wird notfallmäßig, war das nicht mal bei euch so?
Nee, wir hatten jetzt vor den Weihnachtsferien tatsächlich eine kaputte Spülmaschine. Das war schon so ein halber Super-GAU, denn dann war nichts mehr mit gemeinsamen Frühstücken. Kaffeetassen konnten nicht mehr weggeräumt werden, dann hat tatsächlich jeder angefangen, seine eigene Tasse mitzubringen.
Aber habt ihr nicht unten einfach noch in der
Mensa quasi?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie das da aussieht, ob wir da Zugriff haben. Ja, wahrscheinlich, ich weiß auch nicht, ob das dann zu kompliziert war oder so, aber auf jeden Fall hat jeder seine eigene Tasse dabei gehabt.
Ja, okay. Also ich bin auch auf jeden Fall Team Tee. Ich habe ja noch nie Kaffee getrunken. Dadurch, glaube ich, vermisse ich das auch nicht, ne? Oder auch den Effekt nicht und habe auch nicht dieses Notfallmedizin. Was ich im Studium mir mal gekauft habe, aber was ich mittlerweile irgendwie auch nicht mehr brauche, ist hier so Kakaopulver mit Guarana. Ja. Genau, aber selbst das trinke ich eigentlich fast gar nicht mehr.
Ja, ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, es ist auch nicht so, dass ich Kaffee trinke und das kickt dann total und ich bin hellwach. Also ich merke schon, dass ich dann so ein bisschen
länger
einfach durchhalte, bisschen wacher bin. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich dann hier, weiß ich nicht, so ein Speedmännchen werde, das dann irgendwie in Übergeschwindigkeit umherläuft.
Ja, okay.
Also, ich weiß ja nicht, ich finde, dass ich auch 90% der Zeit gönne ich mir dann meinen Tee und hocke mich hin und fange an zu arbeiten in meinen Freistunden. Aber das geht immer mit Tee.
Also schön zweimal Tee.
Ja, immer Tee.
Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.